vom Münchner Hauptbahnhof per ICE. Der ICE fuhr eigentlich über Berlin nach Hamburg und hielt wunderbarerweise zwischendurch in Bamberg. Das war toll. Und ich habe mich gewundert, wie zu so früher Stunde so wahnsinnig viele Leute auf den Beinen waren. Morgens um 7 ist es zwar selbst am Münchner Hauptbahnhof noch relativ friedlich, aber scheinbar sind alle, die da heute Morgen gefahren sind, mit meinem ICE gefahren. Die meisten sind dann glücklicherweise in Nürnberg ausgestiegen. Und nur besondere Leute haben es bis Bamberg geschafft. Ja. Und ich wusste, Bamberg ist immer eine Reise wert. Obwohl ich ja unglaublich lange nicht bei euch gewesen bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ziemlich viele Jahre. Und schon gar nicht von München, sondern ich bin eigentlich entweder von Lüneburg oder von Darmstadt gekommen. Von München zu kommen ist natürlich viel schöner. Geht auch viel schneller. Weil es nirgendwo schöner ist als in unserer Landeshauptstadt. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich ja eben so selten komme. Und ihr dürft mich nachher auch hauen am Ausgang. Kein Problem. Aber ich weiß sehr wohl, ich war öfter in Bamberg in der Stadt als in Bamberg in der Gemeinde. Das gebe ich zu. Weil es bei euch so wahnsinnig schön ist, gell? Ich habe mich sehr gefreut übrigens heute Morgen. Der erste, den ich sah, war der Adolf. Und an den lieben Adolf habe ich mich sehr gut erinnert von meinem letzten Besuch. Sonst kenne ich fast niemanden von euch, außer der Mama vom langen Sebastian, der mich während seiner Ausbildung bei der Stimme ein bisschen in die Kunst des Brauens eingeführt hat. Ja, wir haben uns öfter mal über das Bier unterhalten, gell? Ne? Und er kannte sich da sehr gut aus. Ist ja auch kein Wunder, in Bamberg, gell? Aber Bamberg ist ja nicht nur wegen des Bieres so was Besonderes. Ich habe gestern Abend extra noch mal gegoogelt, um mich ein bisschen, um meine historischen Kenntnisse ein bisschen aufzufrischen. Und ich finde es so faszinierend. Ich weiß gar nicht, ob alle von euch wissen, auf welch historischen Boden ihr euch bewegt in dieser Stadt. 1000 Jahre alt. Wenn in Amerika, in New York, in Washington oder irgendwo eine alte, rostige Eisenbahnbrücke 100 Jahre alt ist, dann denken die Burschen da, das wäre, wer weiß, was Tolles und eine historische Sehenswürdigkeit erster Güte. Da könnt ihr nur drüber lachen, gell? Ihr wohnt in einer Stadt, die 1000 Jahre alt ist und einen Dom hat, der 1000 Jahre alt ist. Und allein schon der Bamberger Reiter ist über 700 Jahre alt. Was für Kostbarkeiten. Da merkt man auf einmal, wie klein und kurz so ein Leben ist. Was sind 60, 70 Jahre, wenn man in einer Stadt wohnt, die 1000 Jahre alt ist? Was sind 160 Jahre für eine Glaubensgemeinschaft, für eine Freikirche wie die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die 1863 gegründet wurde? Im Vergleich zu den 2000 Jahren Kirchengeschichte, die auch in dieser Stadt an allen Ecken und Enden ihre Spuren hinterlassen hat. In diesem Jahr haben wir die 183. Wiesn gefeiert in München. Eine große Tradition. Und gerade Bayern und Franken sind ja zwei Regionen Deutschlands, in denen Traditionen ganz besonders wichtig sind und ganz besonders liebevoll gepflegt werden, und das ist gut so. Vom 500 Jahre alten Reinheitsgebot wollen wir gar nicht reden. Aber ich denke, auch für unsere persönliche Identität ist es ganz wichtig, ein bisschen zu wissen über den historischen Hintergrund des Landes, der Stadt, des Ortes, in dem wir leben, in dem wir uns bewegen. Was wäre eine Nation ohne Traditionen, ohne historisches Gedächtnis? Die Kirche erstickt ein bisschen fast an ihren vielen Traditionen. Und wir haben das andere Problem. Wir sind noch viel zu jung, um intensive Traditionen entwickelt zu haben. 1863 bis 2016 sind wie lange genau?
153.
Danke. Du bist ein ganz schneller im Kopfrechnen, gell? War ich nie. Ich hoffe immer drauf, ich rechne immer damit, dass irgendeiner in der Gemeinde ist, der das kann. Danke, dass du das heute übernommen hast. 153 Jahre. In 153 Jahren Gemeindegeschichte kann man noch nicht viele Traditionen entwickeln. Und dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen russischen Traditionen und deutschen. Ganz gewiss, wenn ich mein adventistisches Leben so überdenke, und ich hatte das Vorrecht, adventistisch geboren zu sein, das ist das Beste, was einem passieren kann. Meine Frau ist anderer Meinung, deswegen haben wir immer interessanten Diskussionsstoff. Und ich überlege, was ich so an Traditionen und Gepflogenheiten erlebt habe, dann fällt mir wirklich gar nicht viel ein. Dann denke ich höchstens an zwei Dinge: die süßen Brötchen zum Sabbatanfang am Freitag und die Familienandacht. Und schon bei diesem zweiten Punkt bröselt es ja heute ganz gewaltig. Wenn du heute irgendeinen Besuch machst in einer adventistischen Familie und du fragst ein bisschen nach den Gepflogenheiten, auch nach den Andachtsgepflogenheiten, da kann es dir passieren, dass dich Vater und Mutter ganz erstaunt anschauen, wenn du von Familienandacht sprichst. Dass Eltern und Kinder einmal am Tag wenigstens eine gemeinsame Zeit haben, wo sie miteinander beten, wo sie ein Stückchen des Wortes Gottes sich anschauen, wo sie gemeinsam zur Ruhe kommen. Als ich ein Kind war vor 60 Jahren, da war das doch weit verbreitet, fast selbstverständlich. Heute muss man fast danach suchen. Weil das so ist, unter anderem deshalb, weil das so ist, tröstet es mich ein bisschen, dass Gottes Wort uns ein ganz anderes Konzept anbietet. Und ich lade euch ein, mit mir nachzulesen in einem interessanten Textabschnitt aus dem Buch Josua. Im vierten Kapitel und dort gleich in den ersten Versen. Josua Kapitel 4 ab Vers 1. Da lesen wir: Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer aus jedem Stamm ein und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf, von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er bestellt hatte, aus Israel, aus jedem Stamm einen und sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen: Weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan gingen, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hat, und trugen 12 Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete 12 Steine auf mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort bis auf den heutigen Tag. Eigentlich nur eine kleine Episode, ein Schlaglicht fast nur aus der ereignisreichen Geschichte Israels auf dem Weg ins verheißene Land. Aber es sind gerade oft die Schlaglichter, diese kleinen Episoden, diese Randbemerkungen, diese Fußnoten, die ganz wichtige Botschaften enthalten, auch für uns heute. Und die wichtige Botschaft dieses uralten biblischen Textes ist, glaube ich, gerade heute von besonderer Wichtigkeit und Aktualität. Der Herr sagt seinem Volk: Damit ihr euch immer erinnert daran, was ich für euch getan habe, setzt diese 12 Steine zu einem ewigen Zeichen. Und wenn eure Kinder euch fragen, warum habt ihr diese Steine dahin gelegt, dann erzählt ihnen die Geschichte davon, wie ich euch geführt habe. Und erinnert euch selbst und auch sie gleichzeitig mit daran, was ihr mit mir erlebt habt und immer wieder neu erlebt. Und das finde ich so unglaublich interessant, denn hier geht es nicht um Traditionen und alte Geschichten, sondern hier geht es um das, was dem Herrn wichtig ist. Und das ist Erinnerung. Unwillkürlich denke ich an das letzte Wort von Ellen G. White, das sie zum Abschluss ihres Dienstes an die Gemeinde richtete, nachzulesen im dritten Band der Zeugnisse auf der letzten Seite. Viele von euch werden es vielleicht, hoffentlich sogar auswendig kennen, wo sie an ihre Schwestern und Brüder schrieb: Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns geführt hat und welche Lehren wir daraus ziehen sollten. Ein ganz wichtiges Wort, gerade auch im Kontext des Glaubens und der Frömmigkeit und der Theologie. Denn sie sagt nicht, und das ist mir ganz wichtig geworden, auch persönlich: Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir jeden Sabbat pünktlich auf unserem Stuhl sitzen. Sie sagt auch nicht: Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nur regelmäßig unseren Zehnten bezahlen. Alles wichtige Sachen, gar keine Frage. Und ich könnte noch ein paar andere Dinge nennen aus unserer adventistischen, biblisch wohlbegründeten Lebenspraxis. Aber sie setzt diesen anderen Schwerpunkt, diesen Schwerpunkt, den der Herr selbst auch schon zu Josuas Zeiten gesetzt hat, indem sie sagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns geführt hat. Und ich denke in der Tat, das ist ein ganz aktuelles Problem, eine ganz aktuelle Herausforderung für die Gemeinde des 21. Jahrhunderts. Eine ganz aktuelle Herausforderung für Menschen, die ganz freudig und vielleicht auch ein bisschen stolz von sich sagen können, ich bin seit 30, 40, 50 Jahren in der Wahrheit, wie wir das manchmal so schön formulieren. Und ich sage euch eins, in 30, 40, 50 Jahren kann man eine Menge vergessen. Deswegen wäre es ja so günstig, wenn nicht nur meine wunderbaren Bibelfernkursteilnehmer aus ganz Bayern regelmäßig ihr Bibelstudium betreiben und mich erfreuen durch ihren Eifer und ihre interessanten Briefe, sondern wenn dieses Angebot auch mancher von uns in Anspruch nehme. Mancher von uns, der längst vergessen hat. Und manchmal genügen 10, 15 Jahre, man muss gar nicht 50 Jahre in der Wahrheit sein, manchmal genügen 15 oder 15 Jahre, um zu vergessen, was es denn war, dass mich eines Tages am Evangelium, an der Nachfolge Jesu so begeistert hat. Um zu vergessen, was es war, dass mein Herz in Flammen gesetzt hat für ihn. Weißt du es noch, was dich damals motiviert hat, dich taufen zu lassen? Weißt du es noch, was dich so beeindruckt hat, dass du nicht mehr losgekommen bist von diesem Wort? Dass du nicht mehr los konntest von deinem Erlöser, sondern dass du einfach diesen Weg gehen musstest, weil du spürtest, das ist das, was meinem Leben Sinn, Inhalt und Ziel gibt. Egal, wohin er mich führt. Apropos, egal, wohin er mich führt. Ihr zwei, die ihr nach Regensburg geht, da ist eine wunderbare Gemeinde. Gell? Ihr werdet es da richtig schön haben. Ich weiß es. Und Bamberg, Regensburg, da weiß man gar nicht, welches die eindrucksvollere Stadt ist. Und wahrscheinlich gilt das für die Gemeinde ebenso. Und wenn du ein bisschen pendeln musst, ich pendel jede Woche von München nach Alsbach. Man kann sich sehr gut dran gewöhnen und es ist so wahnsinnig interessant. Man trifft so wahnsinnig interessante Leute. Du wirst ein spannendes Dasein vor dir haben. Ihr beide. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, mal 2 Minuten drüber zu reden. Wie war das jetzt mit der Begeisterung? Wie war das jetzt mit der Erinnerung? Ich entsinne mich, wenn ich über dieses Thema nachdenke, immer wieder gern an den Besuch in einem unserer Altenheime vor Jahren. Und ich stellte die Frage eigentlich als rein rhetorische Frage. Was hat dich begeistert damals für die Nachfolge Jesu? Und ich habe natürlich auf eine rhetorische Frage keine ausführliche Antwort erwartet. Aber kaum hatte ich diese Frage formuliert, da schoss gleich eine Hand hoch, ein Arm hoch und jemand rief ganz laut, Daniel 7. Wisst ihr, was in Daniel 7 steht? Daniel 7, 8 und 9. Worum geht es denn da? Das ist eine echte Frage jetzt. Was steht in Daniel 7, 8 und 9? Wenn jemand von euch 30 Jahre in der Wahrheit ist, der sollte das noch wissen. Oder ihr macht alle einen Kurs bei mir. Ja. Daniel 7, 8 und 9, die letzte prophetische Zeitkette. Faszinierend. Von A bis Z. Lest das mal nach zu Hause. Und als ich nachher am Ausgang stand, am Ende dieses Gottesdienstes, da kam dann eine ganz kleine, zarte Oma vorbei und sagte, es tut mir ja so leid, dass ich da so laut war und das ist normalerweise gar nicht meine Art, mich da so zu melden und so ins Publikum zu rufen und so. Aber als du das gefragt hast, da hast du mich richtig gepackt und ich spürte, dass diese Begeisterung immer noch da war und ich konnte gar nicht anders, als zu sagen, das prophetische Wort, das hat mich motiviert, tief ins Herz den Weg mit Jesus zu gehen. Und ihr seht, ich habe es bis heute nicht vergessen. Und ich wünsche mir, dass auch ich, wenn ich mal 70, vielleicht 80 bin und noch einigermaßen klar im Kopf und der Herr lässt mich noch am Leben sein, auch etwas von dieser Begeisterung noch rüberbringen kann, was diese alte Schwester damals mit dieser kurzen Antwort spürbar werden ließ in einer ganzen großen Gemeinde. Aber ich weiß, dass mit der Erinnerung ist manchmal keine leichte Sache. Deswegen wäre es ja so wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon lange keine Erfahrungsstunde mehr miterlebt. Früher zu meiner Kindheit, da war das eigentlich eine regelmäßige Veranstaltung und als Kind fand man das so ein ganz klein bisschen, naja, es war nicht so der Brüller, ne? Zur Erfahrungsstunde zu gehen. Heute denke ich mir, manchmal, es kann doch eigentlich nicht sein, dass der Herr so wenig tut in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, dass wir nichts mehr zu erzählen hätten. Vielleicht liegt es daran, dass wir vor lauter Action, vor lauter Input in diesen wilden Zeiten es ein bisschen vergessen und versäumt haben, regelmäßig auf Empfang zu gehen. Vielleicht geschieht so viel um uns herum, dass wir es gar nicht mehr merken, wenn er in unserem Leben was tut. Weil es eben oft nicht die Riesensachen sind, sondern manches, was er bewegt in unserem Leben, scheint ganz selbstverständlich, ganz normal, unauffällig, fast unmerklich. Und es wird uns vielleicht erst nach Jahren, nach Monaten, nach Wochen in der Rückschau klar, dass er da an dieser oder jener Stelle unseres Lebens in Aktion getreten ist. Aber fragen wir doch einfach mal ganz konkret, ohne so viel im Allgemeinen und Ungefähren herumzuschwimmen, was hat er denn getan, zum Beispiel in der Geschichte? Was hat er getan, der Allmächtige, in den Jahren und Jahrzehnten, die wir, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die wir so ungefähr ganz locker überblicken können? Vielleicht haben wir es schon vergessen. Dabei war es erst vor 27 Jahren, dass er die Welt auf den Kopf stellte. Und ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe meine Kindheit in Braunschweig verbracht, in Niedersachsen, unweit von Helmstedt und also ganz dicht, vergleichsweise ganz dicht an der damaligen Zonengrenze. Das war für uns eine völlige Selbstverständlichkeit, um nur ein Beispiel zu nennen, dass diese Grenze ewig bestehen würde. Und wenn wir dann mal nach Berlin fuhren und wir sahen das Brandenburger Tor und wir sahen die Mauer, die sich durch die ganze Stadt zog und all das, was drumherum sich entwickelt hatte, dann konnte sich kein Mensch vorstellen, dass das irgendwann mal ein Ende haben würde. Und dann waren es Kerzen und Gebete, die innerhalb weniger Stunden ein ganz übles diktatorisches Regime und einen ganzen diktatorischen Block zum Einsturz brachten. Und selbst sehr sachlich säkulare Beobachter der Szene sprachen in diesem Zusammenhang von einem Wunder. Alles vergessen? Alles vergessen, was der Herr damals getan hat, als er ein für wenige Jahre nur ein Fenster der Freiheit öffnete, um Millionen den Zugang zur Botschaft des Evangeliums zu ermöglichen. Und es war wirklich nur ein Zeitfenster von kurzer Dauer. Ich entsinne mich an die Biografie von Michail Kulakow. Viele von euch werden ihn zumindest vom Namen her noch im Gedächtnis haben, der in seinen Lebenserinnerungen am Schluss davon schrieb, schon damals, dass diese Zeit der Freiheit, dieses Fenster der Freiheit nicht für immer offen sein würde. Und dass die Gemeinde deshalb gut daran täte, die Chancen, die der Herr ihr bot, damals nach allen Kräften zu nutzen. Heute erleben wir, wie die Dinge sich mehr und mehr genau in der Richtung entwickeln, die Gottes Wort uns als endzeitliches Szenario schildert. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass zum Beispiel der seltsame Wahlausgang in den Vereinigten Staaten eine ganz wichtige Zäsur ist in diesem Zusammenhang. Und ich spüre ganz viel Besorgnis und Angst und Unsicherheit. Nicht in christlichen Kreisen, sondern in Kreisen derjenigen, die für diese Welt Verantwortung tragen auf die eine oder andere Weise. Und der Spiegel titelt heute Morgen, ich saß im Vorbeigehen am Bahnhof, was man alles so sieht am Bahnhof, in Bezug auf dieses Wahlergebnis, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und ich finde das total interessant, dass völlig säkulare, vom Glauben absolut unbeleckte Spitzenjournalisten unseres Landes in diesem Zusammenhang auf diesen Gedanken kommen. Könnte es sein, dass sie eine Ahnung davon haben, was wir aus dem prophetischen Wort schon so lange wissen? Könnte es sein, dass sie eine Ahnung haben davon, was wir schon so lange verkündigt haben als eine der Kernbotschaften des prophetischen Wortes im Buch Daniel. Und mancher hat sich gesagt, das wird vielleicht alles ganz anders sein, weil es war ja nicht zu erkennen für den einen oder anderen, dass die Dinge so laufen würden. Und plötzlich implodiert die Europäische Union ganz von selbst, kann man sagen. Da ist niemand hergegangen und hat die Bibel geschwungen, hat gesagt, schaut, was passieren wird. Daniel 2, lest mal Daniel 2. Die meisten, die da das Sagen haben, haben überhaupt gar keine Ahnung von Daniel 2. Aber wenn ich sehe, was heute in Europa geschieht, dann reibe ich mir die Augen. Und ich weiß nicht, ob ich fasziniert sein soll oder besorgt, angesichts dessen, dass ich auf einmal merke, die endzeitlichen Dinge, wie der Herr es vorhergesagt hat in seinem Wort, finden heute statt, Schritt für Schritt, und ich bin live dabei. Jeden Abend in der Tagesschau, immer was Neues. Und man kann nur staunen. Und fasziniert sein. Angesichts dessen, mit welcher Präzision die Dinge stattfinden, die seit mehr als 2000 Jahren in diesem Buch schwarz auf weiß niedergeschrieben sind. Der Herr zieht seinen Plan durch mit dieser Welt. Was ist mit der Gemeinde? Was hat er getan mit seiner Gemeinde und für seine Gemeinde in den letzten Jahrzehnten, allein in den letzten Jahrzehnten, die wir überblicken können? Oh, ich entsinne mich noch sehr gut, als ich ein Kind war, war es für uns eine tolle Sache, zu sagen, es gibt eine 500.000 Siebentagsadventisten auf dieser Welt. Und die Leitung der Weltgemeinde setzte sich das große Ziel und sagte, bis dann und dann wollen wir 1 Million Schwestern und Brüder haben. Das schien uns unvorstellbar. Und heute? Heute wächst diese meine faszinierende, schwierige, weltweite Gemeinde jedes Jahr um 1 Million Menschen. Und wir sind locker bei 20 Millionen angekommen und können nur staunen, was der Herr getan hat im Laufe der Jahre. Und es ist noch gar nicht so lange her. Ich bin ja ein Rückkehrer zur Stimme der Hoffnung. Mein Gesicht findet man hier und da auf den ganz alten Fotos von damals und auf dem einen oder anderen Foto von heute, denn ich war schon mal da, von 1982 bis 1986, im vergangenen Jahrhundert sozusagen. Erinnert ihr euch noch an die Zeit des vergangenen Jahrhunderts, an das Zeitalter der Schreibmaschinen? Hat jemand von euch noch eine Schreibmaschine zu Hause? Oh, die traditionsbewussten Bamberger. Ja, ich staune. Vor allen Dingen staune ich, dass sowas Altes wie zum Beispiel Plattenspieler jetzt wieder eine Renaissance erlebt. Wir haben alle unsere Platten verschrottet vor lauter Zukunftsorientierung. Jetzt muss man sich das ganze Zeug wieder frisch besorgen, denn es gibt nichts Interessanteres und Wertvolleres als eine alte Schallplatte. Die Welt hat sich total verändert. Als ich ein Kind war, war das Höchste, was man in die Schule mitnehmen durfte, ein Taschenrechner. gab es nichts von Tablets, kein, gar nichts. Kein PC, kein Tablet, kein iPhone. Alles völlig unbekannte Sachen. Heute fangen schon die Säuglinge an, damit zu spielen. Ne? Ja. Und wer hat es in die Welt gesetzt? Und das finde ich am faszinierendsten von allem. Ich entsinne mich nämlich noch sehr genau, als ich damals für die Stimme der Hoffnung unterwegs war und für das Rundfunkprogramm verantwortlich, da zog mein lieber Vorgesetzter Arno Patzke und ich durch Deutschland und hielten manche begeisterte Predigt über die dreifache Engelsbotschaft Offenbarung 14 und sagten, diese drei Engel, die da durch den Äther ziehen, das sind die Radiowellen. Haha, wir wussten es ja nicht besser. Und es war für uns eine ganz tolle Sache. Und es gilt interessanterweise bis heute in vielen Ecken dieser Erde, man glaubt es gar nicht, dass die Menschen nur mit über Transistoren, über kleine Transistorgeräte mit dem Evangelium in Berührung kommen können. Deshalb war das schon damals für damalige Zeiten bemerkenswert. Und es gab eine große Diskussion immer wieder, wie lange die Erde wohl noch bestehen müsste und wie viel die Gemeinde an Missionaren und Predigern rausschicken müsste, um die Welt, um einigermaßen den Auftrag Jesu aus Matthäus 24, 14 zu erfüllen, dass nämlich die ganze Erde noch einmal das Evangelium erfährt. Und viele sind da ganz resigniert und hoffnungslos geworden mit der Zeit, denn die Weltbevölkerung vermehrte sich in rasender Geschwindigkeit. Heute haben wir 7 Milliarden Menschen. Und mit der Gemeinde, das ging nicht so schnell. Kein Mensch hätte gedacht, dass der Allmächtige sich eins lacht und mit dem Finger schnippt und ganz schnell das Internet erfindet. Und heute genügt tatsächlich ein Mausklick, um die Botschaft Jesu einmal um den Globus zu schicken. Er braucht gar keine Missionare mehr, oberflächlich betrachtet. Er könnte alles per Mausklick und IT erledigen. Viel wirksamer, viel effizienter, viel erfolgreicher als mit menschlichem Bodenpersonal, das sich manchmal als so schwierig und so störrisch und so eigensinnig erweist. Aber er lässt uns mitspielen. Und er sagt, ich habe eine Aufgabe für euch in diesen letzten Zeiten. Ihr seid meine Leute in dieser Welt. Und er lässt uns erkennen, dass er seinen Plan durchzieht, auch im Blick auf seine Gemeinde. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen genauer hinschauen und uns genau davon faszinieren lassen, neu faszinieren lassen, was er mit seiner Gemeinde in dieser Welt heute tut, anstatt manche Energien darauf zu verschwenden, über Zweitrangigkeiten und Unwichtigkeiten zu streiten und uns in die Haare zu kriegen. Aber was immer wir auch tun, es ändert nichts dran. Wir sind seine Leute. Wir sind sein Bodenpersonal. Und er rechnet mit uns. Und schon das fasziniert mich immer wieder neu, zu wissen, der allmächtige Gott, der alles mit einem Fingerschnipsen erledigen könnte, rechnet mit dir und mir im Blick auf die Vollendung seines Planes, seines Werkes auf dieser Erde. Und was hat er getan letzter Punkt. Er hat so viel getan in dieser Welt. Wir erkennen deutlich, dass er seinen Plan durchzieht. Er hat so viel getan für seine Gemeinde in dieser Welt. Und was hat er getan in deinem und meinem ganz persönlichen Leben? Ich bin sicher, auch da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Ich bin sicher, wenn du dir Zeit nimmst, heute Nachmittag ein bisschen drüber nachzudenken, wie das denn gelaufen ist in dieser ganz persönlichen Beziehung zwischen dir und ihm in den letzten Jahren und wo du sein Wirken erlebt hast, da wird dir nicht nur irgendwas einfallen, sondern vielleicht wirst du ihn ganz neu entdecken. Vielleicht wirst du ihn ganz neu kennenlernen. Vielleicht wird eine ganz neue, tiefe Herzensbeziehung entstehen. Und genau das wünsche ich dir und mir. Dass diese Beziehung zu ihm gerade in diesen schwierigen Endzeiten, die wir heute ganz konkret erleben, nicht in erster Linie eine Beziehung des Kopfes ist, alles voller Wissen über die Wahrheit, sondern dass dieses Wissen über die Wahrheit vielleicht endlich sich auf den Weg macht aus deinem Kopf zu deinem Herzen. Denn nur wenn seine Botschaft dein Herz erreicht, wenn diese Beziehung zu ihm nicht nur eine Beziehung des Wissens und der Vernunft und der Logik ist, sondern eine Herzensbeziehung, dann wird sie tragen und durchhalten, auch in schwierigen Zeiten. Denn Vertrauen entsteht niemals im Kopf, sondern ganz viel und vor allen Dingen im Herzen. Wie war das noch, dieser wunderbare Satz? Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns in der Vergangenheit geführt hat. Du und ich, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, egal was geschieht in diesem Land, egal was geschieht in Europa, in Amerika oder in der Welt. Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten. Wenn wir uns immer wieder neu ganz bewusst daran erinnern, was er getan hat für uns in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt, in unserer Zeit. Wenn wir uns immer wieder neu daran erinnern, dass wir einen Grund haben, ihm ganz fest zu vertrauen, weil er hier und jetzt und heute dabei ist, mit uns und für uns seinen Plan mit dieser Welt und dieser Erde und dieser Gemeinde zu vollenden. Kein Zweifel, der Herr kommt bald. Und wir alle dürfen live dabei sein. Dass wir im Bewusstsein dieses Vorrechts, dieses Geschenks, heute und morgen und jeden Tag, den er uns noch schenkt, mit ihm verbunden bleiben, bis er kommt, um uns abzuholen in die Ewigkeit. Das wünsche ich euch und mir heute von Herzen. Amen. Herr, wir sind besorgt, wenn wir auf diese Welt schauen und das, was gegenwärtig dort geschieht. Aber wir sind zuversichtlich, wenn wir auf dich schauen und uns bewusst machen, dass du deinen Plan vollendest und dass wir live dabei sein dürfen. Wir bitten dich ganz herzlich, gerade in diesen schwierigen Zeiten, dass wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, zuallererst und vor allem auf dich zu schauen. Zuallererst und vor allem dir zu vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus dann auch in dieser Zeit trotz allem an dem Platz, wo du uns hingestellt hast, als deine Leute wirksam sein zu können. Du hast jeden von uns an seinen Platz gestellt. Du gibst jedem von uns die Chance, ein kleines Stück mitzuhelfen, mitzuarbeiten, dass du dein Werk auf dieser Erde, in diesem Land, in dieser Stadt bald abschließen kannst. Hab Dank, dass wir dieses Vorrecht haben. Aber wir brauchen auch ganz viel Kraft und Mut und Motivation. Die erbitten wir von dir heute. Für uns ganz persönlich. Und wenn es soweit ist, dass du in Kürze erscheinst, um deine weltweite Glaubensfamilie abzuholen in die Ewigkeit, dann lass uns alle ohne Ausnahme dabei sein mit großer Dankbarkeit und großer Begeisterung. Wir bitten für uns und für alle, die uns am Herzen liegen. Und wir wollen dir heute schon Danke dafür sagen. Amen. Amen.